Wer von euch hatte schon mal Kontakt mit einer Prostituierten? Genau, in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mir diese Frage gestellt. Habe ich schon mal bewusst mit einer Frau gesprochen, die als Prostituierte arbeitet? Und dabei ist mir aufgefallen, also soweit ich weiß, habe ich glaube ich noch nie mit einer Frau gesprochen, die ihren Körper für Geld verkauft. Und dann habe ich gemerkt, wie begrenzt mein Wissen eigentlich darüber ist. Was ich davon weiß, weiß ich über Filme, ich weiß über Medien, über das Internet, über Bücher. Und die Lebenswirklichkeit von Frauen, die sich prostituieren, die ist mir sehr fremd. Ich denke, wenn ich so Worte höre wie Pornografie, Bordell, Straßenstrich, dann kommt bei mir erstmal der Gedanke, okay, da sollte ich mich von fernhalten. Das ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt, aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Und letzte Woche habt ihr hier in der Gemeinde, habt ihr eine Predigtreihe angefangen über Frauen in der Bibel. Da heißt es, Glaube, der trägt. Biblische Frauen als Wegbegleiterinnen heute. Und da habt ihr über Hannah gesprochen. Hannah, Glaube, der sich im Schmerz bewährt. Ihr habt darüber gesprochen, ja, wie Hannah mit Schmerz und mit Herausforderungen, mit Verlust und mit Ängsten umgegangen ist. Und was ihr hier heute, was wir zusammen von diesen Glaubensheldinnen lernen können. Heute möchte ich mit euch über eine andere Frau sprechen, über Rahab. Oder Rahab die Hure, wie sie in der Bibel ganz oft genannt wird. Und Rahab war eine Prostituierte. Sie hat ihren Körper verkauft gegen Geld. Sie hat Sex mit Leuten gehabt und wurde dafür bezahlt. Diese Art der Arbeit, diese Art, sein Geld zu verdienen, wird in der ganzen Bibel als Sünde gewertet. Das ist keine Sache, wo man sagt, das ist einfach ein Job wie jeder andere, sondern wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir immer und immer wieder, dass Gott Sexualität in den Rahmen der Ehe stellt. Alle Sexualität, die außerhalb der monogamen Ehe ist zwischen Mann und Frau, die wird ganz grob als Unzucht betitelt. Und die Frage ist dann so ein bisschen, wie kann denn diese Frau, Rahab die Hure, wie kann die denn eine Glaubensheldin sein? In der Bibel wird, wie gesagt, immer wieder gesagt, die Ehe ist heilig. In Hebräer 13, Vers 4 heißt es, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Aber wie kann dann um alles in der Welt dann diese Frau, die ja offensichtlich was tut, was Gott sagt, das ist nicht okay, wie kann die ein Glaubensvorbild sein? Oder getan hat vielleicht besser. Und genau da komme ich zu dieser Frage vom Anfang. Wer hatte schon mal Kontakt mit einer Prostituierten? Wer kennt eigentlich eine? Und wie gesagt, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Die Lebenswirklichkeit von diesen Frauen ist mir sehr fremd. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich einen Artikel gefunden. Ein Artikel in der Idea, der jetzt letzte Woche rausgekommen ist, am 26.02.2026, mit dem Titel Kaum eine Frau ist freiwillig im Bordell. Natalie Seidel wird dort interviewt und diese Frau, hier könnt ihr sie sehen, sie hat eine Organisation gegründet und das heißt Mission Love. Sie geht auf die Straße, sie hilft Frauen, sie redet mit Frauen. Und ich möchte euch einfach mal einen Teil aus diesem Interview vorlesen, um einfach so in diese Lebenswirklichkeit von diesen Frauen mit hineingenommen zu werden. Idea fragt, Frau Seidel, seit 2017 besuchen Sie Frauen im Rotlichtmilieu. Wie kam es dazu? Die Frau Seidel, nach 3 Monaten in einem Mädchen- und Frauenhaus in Indien habe ich gemerkt, wie groß das Leid vieler Frauen ist. Als ich dann zum ersten Mal den Straßenstrich in Bonn besuchte, war mir sofort klar, dass die psychischen Verletzungen, die Verzweiflung und die Einsamkeit der Frauen hier sehr ähnlich sind. Ich musste nicht in ein anderes Land reisen, um Not zu sehen. Sie steht direkt vor unserer Haustür. Idea. Was hat Sie beim ersten Besuch der Frauen auf dem Straßenstrich am meisten getroffen? Frau Seidel. Die Diskrepanz zwischen dem Anschein von Selbstbestimmung und der Realität dahinter. Viele Frauen wirken abgeklärt, aber ihre Augen erzählen etwas anderes. Angst, Hoffnungslosigkeit, seelische Verletzungen, das hat mich an die Frauen in Indien erinnert, nur dass das Leid hier besser versteckt wird. Idea. Worin unterscheidet sich die Situation in Indien und Deutschland? Frau Seidel wieder. In Indien ist es gesellschaftlich sichtbarer, dass Frauen wenig Rechte haben. Man muss nicht darüber sprechen. In Deutschland hingegen geben wir uns eine selbstbestimmte Fassade. Gleichstellung, Freiheit, der Anspruch, über den eigenen Körper zu verfügen. Doch wenn man hinter die Kulissen schaut, sieht man, dass viele dieser Frauen hier genauso geknechtet, gebunden und unterdrückt sind. Vielleicht sogar stärker, weil es in Deutschland nach außen so frei und selbstbestimmt wirkt. Die Liberalisierung des Prostitutionsgesetzes am 1. Januar 2002 hat das zusätzlich verstärkt. Es sollte Frauen angeblich schützen und Selbstbestimmung gewährleisten. In Wirklichkeit hat es vor allem den Markt zur sexuellen Ausbeutung erleichtert. Man hat sich lange eingeredet, Prostitution sei ein Job wie jeder andere, aber das war es nie. Idea wieder. Kennen Sie Frauen, die diesen Job freiwillig machen? Frau Seidel, ich bin inzwischen hunderten Frauen begegnet. Kaum eine Frau ist freiwillig im Bordell. Ich kenne vielleicht 5 oder 6, die ohne direkten Druck dort arbeiten und selbst sie würden nicht von freiwillig sprechen. Viele sagen, ich habe keine Wahl. Besonders junge Frauen aus Osteuropa werden unter falschen Versprechungen gelockt. Sie glauben, sie würden in Deutschland in einem Haushalt helfen, kochen, putzen und genügend Geld verdienen, um ihre Familie zu unterstützen. Niemand sagt ihnen, dass sie ihren Körper verkaufen sollen. Und wir sprechen hier nicht von normalem Sex, sondern häufig von brutalen, widerlichen Praktiken, mit denen die Psyche überhaupt nicht Schritt halten kann. Viele Frauen greifen zu Alkohol, Drogen oder Tabletten, um das auszuhalten, auf der Straße ebenso wie im Bordell. Idea. Sie besuchen auch Bordelle. Wie kam es, dass die Zuhälter Sie reinließen? Frau Seidel wieder. Wir waren viele Jahre auf dem Straßenstrich und irgendwann dachte ich, ich klingel einfach bei einem Bordell und frage, ob wir rein dürfen. Der Betreiber sagte damals sinngemäß, solange ihr meinen Frauen gut tut, dürft ihr rein. Wenn sie ihren Job nicht mehr machen können, fliegt ihr schneller raus, als ihr gucken könnt. Das war eine Aussage. Heute besuchen wir 6 Clubs in der Region. Idea wieder, wie laufen die Besuche ab? Frau Seidel, wir gehen immer zu zweit. 2 weitere Personen beten im Hintergrund, entweder vor Ort oder zu Hause. Auf der Straße sind Gespräche kurz, im Bordell haben wir oft mehr Zeit. Manche Frauen warten regelrecht auf uns. Wir sagen am Anfang immer, schön dich zu sehen. Manchmal reicht eine Umarmung und die Frauen fangen an zu weinen, weil sie nach langer Zeit wieder spüren, wie es ist, einfach ihrer selbst wegen umarmt zu werden. Viele bitten uns, bevor ihr geht, betet bitte für mich. Das passiert erstaunlich oft. Idea, wie reagieren die Frauen, wenn sie Gebet anbieten? Frau Seidel, überraschend offen. Viele erzählen, dass ihre Mütter oder Großmütter für sie beten. Das berührt sie sehr. Einmal bat uns eine Latinerfrau um Gebet. Sie zog sich im Bordellzimmer schnell einen Bademantel über und kniete sich einfach hin. Während auf dem Bildschirm ein Pornofilm lief, entstand plötzlich ein heiliger Moment. Wir knieten uns dazu. Für mich war das einer der tiefsten Augenblicke meiner gesamten Arbeit. Wenn ich davon erzähle, hüpft mein Herz bis heute. Idea, wie bekommen Sie Zugang zu den Frauen? Frau Seidel, Vertrauen entsteht über Monate oder Jahre. Viele Frauen erzählen anfangs völlig widersprüchliche Geschichten, einfach weil sie gelernt haben, dass Ehrlichkeit gefährlich ist. Lügen ist für sie wie ein Schutzmechanismus. Erst wenn sie merken, dass wir weder Druck ausüben, noch sie verraten, öffnen sie sich. Wenn wir sie Woche für Woche sehen, dann springt auch irgendwann die harte Nuss auf. Idea, wie häufig gelingt ein Ausstieg? Selten, aber es passiert, sagt Frau Seidel. Im vergangenen Jahr konnten wir 3 Frauen zu Jesus führen und begleiten. Eine ist zurück in ihr Heimatland geflogen, geschützt und unauffindbar für ihre Zuhälter. Der Weg danach ist nicht einfach. Viele bleiben jahrzehntelang traumatisiert. Ein Ausstieg ist nicht gleich ein Happy End, sondern oft der Beginn eines langen Heilungsprozesses. Aber mit Gott ist alles möglich. Idea, wie schützen Sie sich selbst vor der Belastung? Frau Seidel, ich brauche nach jedem Einsatz Zeit für mich. Manchmal weine ich auf dem Heimweg. Das Leid, besonders der jungen Frauen, lässt mich nicht kalt. Aber mein persönlicher Halt ist mein Glaube. Ich darf alles bei Gott auskippen, was ich gehört und gesehen habe. Zu Hause habe ich in meinem Arbeitszimmer eine alte Gebetsbank. Da setze ich mich nach einem Einsatz hin. Die Nähe zu meinem himmlischen Vater gibt meinem Herzen Frieden. Ich weiß, er sieht und kennt jede Frau und er weint mit mir um seine gebrochenen und verletzten Töchter. Ihr Verein Mission Love besteht erst seit kurzem. Was treibt Sie an? Frau Seidel, wir möchten Licht in Orte bringen, an denen kaum jemand hinschaut. Entscheidend ist, wir sind nicht die Retter der Welt, wir sind nur die Werkzeuge in eines Meisters Hand. Aber wir können hingehen und Gottes Licht bringen, Hoffnung, Beziehungen aufbauen, zuhören, begleiten. Und wir erleben, dass Gott selbst in dieser Dunkelheit wirkt. Das verändert Frauen und uns. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wollte euch einfach diesen Artikel vorlesen, weil ja, mir hat er so ein bisschen so eine Einsicht gegeben und vielleicht auch euch, ja, dass die Frauen dort, ja, dass das Menschen sind. Und diese Frau Seidel, die so viel Kontakt mit diesen Frauen hatte, sei es in Indien oder in Deutschland, sie sagt, also eigentlich ist keine Frau da freiwillig. Das ist jetzt nichts, wo irgendwie ein kleines Mädchen mal aufgewacht ist und gedacht hat, oh, das will ich mal werden, wenn ich groß bin, sondern es gibt, es gibt einen äußeren Druck. Und von Rahab wissen wir nicht viel. Wir wissen nicht genau, warum sie sich prostituiert hat. Aber ich denke mal, bei ihr wird es auch nicht freiwillig passiert sein. Das war keine Situation, wo sie sich gedacht hat, morgens mal, ah, okay, ich habe keinen Job, ich gehe auf dem Feld arbeiten oder ich prostituiere mich. Es wird einen Druck gegeben haben. Und wenn man so, glaube ich, auf diese Frau sieht, dann sieht man auch ein bisschen anders. Aber diese Frau hat Mut bewiesen. Diese Frau hat irgendwann entschieden, ich möchte diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ich möchte ihm folgen. Und sie hat sich entschieden, okay, auch aus meiner Vergangenheit heraus soll mich das nicht aufhalten. Und mein Thema heute ist Rahab, Glaube, der handelt. Weil sie hat sich davon nicht zurückhalten lassen, was in ihrer Vergangenheit passiert ist. Sie wird im Neuen Testament als eine Frau, als eine Glaubensheldin uns vorgestellt. Sie wird als jemand vorgestellt, wo gesagt wird, hey, das ist jemand, dem sollen wir nacheifern. Und das ist ja auch das ganze Thema dieser Frauen, wenn wir uns sie anschauen. Dass es Frauen sind, die ihrem Glauben ja, Taten haben folgen lassen. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, wird das kurz beschrieben. Was heißt das denn überhaupt, Glauben? Da heißt es, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überfülltsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Denn daran haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Glaube ist also die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überfülltsein von Wirklichkeiten. In der Elberfelder wird das so ausgedrückt, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. In diesem Kapitel 11 vom Hebräerbrief werden danach ganz viele Leute aufgezählt und ganz viele Personen gezeigt, okay, das sind Leute, die geglaubt haben. Und das soll ein Vorbild für uns sein. Sie waren überzeugt von etwas, sie waren überführt, sie wussten, das ist Wahrheit und sie wussten, dass Gott da ist. Und dann fängt das so an im Hebräerbrief, Kapitel 11, es wird dann aufgezählt. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kommt. Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Durch diesen Glauben redet er heute noch, obwohl er doch gestorben ist. Dann in Vers 5, aufgrund des Glaubens wurde Henoch weggenommen, ohne sterben zu müssen. Niemand konnte ihn mehr finden, weil Gott ihn weggenommen hatte. Bevor die Schrift von diesem Geschehen berichtete, stellt sie ihm das Zeugnis aus, dass sein Leben Gott gefallen hatte. Und so werden ganz viele Leute vorgestellt und wird gesagt, diese Menschen, sie haben ihr Leben auf den Glauben gegründet. Und in Vers 31 kommt dann eben genau unsere Frau, über die wir heute reden, über Rahab. Da heißt es, durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Rahab kam nicht um. Sie hat die Kundschafter aufgenommen. Aber was war geschehen? Was hat sie eigentlich gemacht da? Wir lesen hier davon, sie hat irgendwelche Leute aufgenommen. Aber um das zu verstehen, müssen wir in das Buch Josua hineinschauen. Das Buch Josua ist so das sechste Buch in der Bibel, ganz am Anfang. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie das Volk Israel das Land Kanaan einnimmt. Die Geschichte ist folgendermaßen. Israel war in Ägypten gewesen und dort waren sie 400 Jahre lang als Sklaven. Gott hatte sie befreit und hatte große Zeichen und Wunder gemacht. Sie waren durch die Wüste unterwegs, 40 Jahre lang waren sie durch die Wüste gezogen und Gott hatte sie versorgt in dieser ganzen Zeit. Und dann, irgendwann, standen sie an der Grenze des gelobten Landes. Mose war gestorben, Josua war der neue Leiter des Volkes, das ganze Volk stand da und sie standen am Tor nach Kanaan. Und nun sollten sie dieses Land einnehmen. Und Josua sandte Botschafter aus und sagte, okay, erkundet dieses Land. Denn ihr Versprechen war, Gott hatte ihnen versprochen, ihr sollt dieses Land einnehmen und ihr sollt die Bewohner vertreiben, ihr sollt die Bewohner töten. An dieser Stelle will ich einen kurzen Einschub machen, weil gerade dieses Thema von Josua, da werden wir immer sehr, okay, Gott hat einen Krieg befohlen. Das ist sehr schwierig. Das ist eine sehr komplizierte Sache. Und wir merken so, okay, das ist ja eigentlich jetzt auch gerade in unserer Situation, wo wir auch wieder im Krieg, wo wir überall um uns herum Krieg ist, wie kann Gott das eigentlich machen? Ich will euch einmal kurz mitnehmen zu Gottes Charakter. Gottes Charakter wird im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6 beschrieben. Und da heißt es, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Gott stellt sich Mose vor und Gott ruft seinen Charakter aus. Gott sagt, ich bin barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Ausdruck langsam zum Zorn, bedeutet der, dass Gott niemals zornig wird? Nee, ganz klar nicht. Aber was bedeutet langsam? Was bedeutet im Kontext von Gott langsam zum Zorn? Gott hatte Abraham das Land versprochen. 400 Jahre bevor Mose da war. 400 Jahre lang. Und das lesen wir im ersten Buch Mose. Da heißt es, im ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 7, und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Gott sagte Abraham, du sollst dieses Land haben. Wir sind so, ja, ich sag mal 2000 vor Christus. Und Gott verspricht Abraham, du sollst dieses Land haben. Aber er sagt nicht direkt. Da sagte Jahwe zu ihm, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen, nicht direkt. Und er zeigt ihm aber auch, was passieren wird. Da sagte Jahwe zu ihm, du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen Fremde in einem Land sein werden, das ihnen nicht gehört. Man wird sie versklaven und unterdrücken. Das alles dauert insgesamt 400 Jahre. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen. Und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Gott hatte Abraham versprochen, du wirst dieses Land besitzen. Du wirst das Land Kanaan besitzen, aber nicht sofort. Und er offenbart ihm, ihr werdet in ein anderes Land gebracht werden. Ihr werdet dort als Sklaven arbeiten müssen und ich werde euch wieder da rausholen. Und als Begründung sagt er, erst in der 14. Generation wird er hier zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Der Grund, warum Gott wartet, warum Abraham nicht direkt das Land bekommen kann, ist, die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Erinnert euch an den Charakter Gottes. Gott sagt, ich bin langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn bedeutet in diesem Kontext 400 Jahre. Das ist, finde ich, ziemlich lange. Also, wenn ich erst sauer mit meinen Kindern werde nach 400 Jahren, dann würden die auch sagen, der Verwandte ist sehr langsam zum Zorn. Und das ist eben genau der Punkt. Gott ist ein gerechter Gott. Und er sagt, ihr habt Zeit. Und ich möchte, dass ihr umkehrt. Und Gott ist aber auch ein unparteiischer Gott, denn mit dem Volk Israel sagt er genau das Gleiche. Der sagt nicht, okay, ihr dürft immer machen, was ihr wollt, sondern dem Volk Israel sagt er auch immer wieder, also er brachte sie in das Land, sie eroberten das Land und sie waren in dem Land. Und dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo Gott zu ihnen auch gesagt hat, so Leute, hier ist die rote Linie, hier ist jetzt auch vorbei. 722 überfiel Assyrien Israel und 587 zerstörte Babylon komplett das ganze Israel und alle brachten sie in die Verbannung. Auch da gab es irgendwann einen Punkt, wo Gott gesagt hat, hier ist die rote Linie. Gott ist unparteiisch. Wenn wir immer die ganze Zeit gegen ihn anstürmen und ihm widerstehen und nicht auf ihn hören, dann sagt Gott irgendwann, hier ist die rote Linie. Ich habe dich so oft gewarnt, jetzt ist es vorbei. Und genau da ist dieser Punkt. Gott sagt Abraham, die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Und das bedeutet nicht, wenn jetzt Gott das Volk Israel schickt, um das Gericht zu vollziehen, dass die Israeliten besser sind als die Amoriter. Das bedeutet, die Amoriter, mit denen hat Gott einfach keine Geduld mehr. Es ist jetzt vorbei, ich habe euch so lange gewarnt. Die sind einfach, ihre Schuld ist so groß geworden. Und so ist der Punkt, wenn wir Gottes Charakter sehen, dann ist er eben gerecht. Und das, ehrlich gesagt, beruhigt mich auch, dass Gott gerecht ist. Auch gerade, wenn ich an diese ganze Thematik mit Ausbeutung und Pornografie und Bordell und Frauen und Zwang denke, dann bin ich glücklich, dass Gott ein gerechter Gott ist. Und dass er auch zornig werden kann. Dass er irgendwann sagt, so jetzt ist hier irgendwann mal Feierabend, ihr könnt nicht die ganze Zeit in die falsche Richtung laufen. Aber lass uns zurückkehren zu Josua. Josua stand an diesem Tor nach Kanaan hinein und sie waren dabei, jetzt loszugehen. Und wie gesagt, Josua sagt, ich will Spione da hineinschicken. Und genau das ist die Situation, wo auf einmal Rahab erscheint. Ich will mit euch einmal da hineinschauen. In Josua 2 heißt es, von Schittim aus hatte Josua heimlich zwei Männer als Kundschafter losgeschickt und sie beauftragt, das Land und besonders Jericho zu erkunden. Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Hure namens Rahab ein, um dort zu übernachten. Kurz darauf wurde dem König von Jericho gemeldet, Kundschafter von den Israeliten sind heute Nacht in die Stadt gekommen. Da schickte der König einige Wachen zu Rahab und befahl, gib die Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um das Land auszukundschaften. Die Frau hatte die beiden Männer jedoch versteckt und sagte, ja, die Männer sind bei mir gewesen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Kurz vor dem Schließen des Stadttores bei Einbruch der Dunkelheit sind sie wieder gegangen. Ich weiß aber nicht, wohin. Wenn ihr sie gleich verfolgt, werdet ihr sie bestimmt einholen. Rahab hatte die beiden aber auf die Dachterrasse ihres Hauses gebracht und unter aufgeschichteten Flachsstängeln versteckt. Da nahmen die Wachen die Verfolgung auf und suchten den ganzen Weg bis zu den Jordanpforten ab. Sobald sie aus der Stadt waren, wurde das Tor wieder geschlossen. Noch bevor die beiden Israeliten sich schlafen gelegt hatten, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte, ich weiß, dass Jahwe euch das Land geben wird. Uns hat ein derartiges Entsetzen vor euch überfallen, dass alle Bewohner des Landes wie gelähmt sind. Denn wir haben gehört, dass Jahwe das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und wir wissen auch, was ihr mit den beiden Königen der Amoriter auf der anderen Seite, der anderen Jordanseite gemacht habt. Mit Sihon und Og, ihr habt den Bann an ihnen vollstreckt. Und sie vernichtet. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt es noch, gegen euch zu kämpfen. Ja, euer Gott, Jahwe, er ist Gott im Himmel und unten. Nun bitte ich euch, schwört mir bei Jahwe, dass ihr meine Familie genauso verschont, wie ich euch verschont habe. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meine Angehörigen, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alle, die zu mir gehören, am Leben lasst. Dass ihr uns rettet vom Tod. Da sagten die Kundschafter zu ihr, unser Leben steht vor euer Leben. Wenn ihr unsere Sache nicht verratet, werden wir dich und deine Angehörigen verschonen, wenn Jahwe uns dieses Land gibt. Bevor Jahwe nun die beiden Männer durchs Fenster an seinem Seil die Mauer hinunterließ, das Haus, in dem sie wohnte, war nämlich in der Stadtmauer eingebaut, sagte sie zu ihnen, geht zuerst ins Gebirge und versteckt euch dort 3 Tage lang, damit die Verfolger euch nicht finden. Wenn sie dann zurückgekommen sind, könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Und die Kundschafter sagten, damit wir unseren Eid halten können, musst du Folgendes tun. Binde diese rote Schnur an das Fenster, durch das du uns herunterlassen wirst. Und hole deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und alle deine Verwandten zu dir ins Haus. Niemand darf das Haus verlassen, sonst ist er selbst für seinen Tod verantwortlich. Und wir sind von unserem Eid frei. Doch für jeden, der im Haus bleibt, tragen wir die Verantwortung, dass niemand ihn antastet. Natürlich darfst du auch unsere Sache nicht verraten, sonst sind wir nicht mehr an den Eid gebunden. Denn wir dir geschworen haben. Ja, sagte sie, so soll es geschehen. Dann schickte sie die Männer weg und band die rote Schnur ans Fenster. In diesem ganzen zweiten Kapitel steht eine Aussage im Zentrum. Und das ist, nachdem Rahab beschrieben hatte, wer Gott ist, nachdem sie gehört hat, nachdem sie sagt, wir wissen ganz genau, was geschehen ist, dass Gott das Schilfmeer austrocknen hat lassen und dass ihr da durchgewandert seid. Ihr habt die Könige Sihon und Og, habt ihr umgebracht. Aber jetzt haben wir das gehört und wir haben richtig Angst. Als sie das hörten, haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt es noch, gegen euch zu kämpfen. Ja, euer Gott Jahwe, er ist Gott im Himmel und oben auf der Erde. Mit dem Satz bekennt sich Rahab zu Gott. Sie sagt, dieser Gott, von dem ich gehört habe, das ist der wahre Gott. Und ich möchte ihn anbeten. In der Elberfelder heißt es, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Im Neuen Testament wird diese Frau dreimal erwähnt. An drei verschiedenen Stellen. Eine davon haben wir schon gelesen. Das ist im Hebräerbrief. Und an einer anderen Stelle heißt es, im Jakobusbrief, da heißt es, wurde nicht sogar die Hure Rahab aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen? Denn sie nahm die Boten auf und ließ sie auf einem anderen Weg zurück. Willkommen. Der Punkt ist, was im Neuen Testament beschrieben wird, ist, diese Frau hat nicht nur einfach, ja, Gott mit den Lippen geehrt. Die hat nicht einfach gesagt, ja Gott, ich glaube an den, sondern sie hat gehandelt. Sie hat gehandelt, sie hat die Spione hat sie versteckt. Sie hat für sie gelogen. Sie hat sie die Stadtmauer heruntergelassen. Wäre sie erwischt worden, sie wäre bestimmt getötet worden. Als Prostituierte hätte sie keine hohe Stellung gehabt. Und wenn sie als Verräterin gewesen wäre, sie wäre bestimmt umgebracht worden. Und sie sagt, ich möchte meine Zukunft und meine Hoffnung und meine ganze Familie will ich Gott anvertrauen. Diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich handle auch. Wie gesagt, im Jakobusbrief heißt es, sie hat Taten folgen lassen. Es wird betont, dass sie ja, sich die Hände schmutzig gemacht hat. Dass es nicht nur ein von Lippenbekenntnis war, sondern sie hat sich etwas kosten lassen. Und Gott hat sie angenommen, obwohl ja, sie so eine Vergangenheit hatte. Wie gesagt, wir wissen nicht, aus welcher Situation sie gekommen ist, warum sie als Prostituierte gearbeitet hat. Aber immer wieder wird gesagt, die Hure, das ist ihre Vergangenheit. Aber sie sagt jetzt, okay, ich will mich aber trotzdem zu diesem Gott in meiner Zukunft, in meiner Gegenwart, will ich mich ihm anvertrauen. Und darin ist sie eben ein riesengroßes Beispiel. In meiner Gemeinde mache ich gerade so einen Jüngerschaftskurs mit verschiedenen Leuten. Und letzte Woche ging es um das Thema Geld. Geld ist immer so ein Thema, sage ich mal. Da wird man immer ein bisschen so zurückhaltender sagen. Das Gute ist, ich bin heute Gastprediger, ich kann heute über Geld sprechen und ihr müsst nicht den Gedanken haben, der Volker will jetzt mehr Gehalt oder so, als unser Pastor. Nee, ich bin völlig frei. Ich kann das Thema Geld hier nach vorne bringen und das ist gar kein Ding. Aber das ist halt etwas, wo wir ja ein bisschen so zurückschrecken, denn auf einmal ist es so, dass wir vielleicht ja unserem Glauben Taten folgen lassen müssen. Es sollte uns vielleicht etwas kosten. Wie viel ist mir Gemeinde, wie viel ist mir das wert? Wie viel ist mir Gottes Reich wert? Werde ich da meine Zeit, mein Geld da hinein investieren oder sage ich, boah, nee, das lieber nicht. Über das Thema Geld redet Jesus an ganz vielen Stellen. In Matthäus 6 zum Beispiel in der Bergpredigt heißt es, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anderen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus sagt ganz klar, so, hey, du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ja, ich diene Gott, aber mein Geld, lass das meins sein. Das funktioniert so nicht. Wenn wir als Christen, wenn wir unser Geld ansehen, dann gibt es eigentlich zwei Sachen, die wir lernen müssen. Das erste ist, alles, was wir haben, ist geschenkt. Das ist ja gar nicht mein Geld, sondern das ist ein Geschenk, was ich bekommen habe. Und ich bin ja nicht der Besitzer, sondern eigentlich bin ich der Verwalter. Und wenn ich so an mein Geld herangehe, mit dem einen Gedanken, eigentlich gehört ja eh schon alles Gott, und mit der anderen Seite, ja, Gott ist der Verwalter, ich bin der Verwalter für Gott, um sein Reich zu bauen, um meine Verantwortung wahrzunehmen, um Essen für meine Familie zu kaufen, aber eben auch die Gemeinde zu unterstützen und Gottes Wort weiterzugeben. Dann werde ich auf Geld mit einem ganz anderen Blick hinaufschauen. Und dann geht es nicht mehr darum, okay, was springt denn dabei für mich bei raus? Weil diesen Gedanken hatte Rahab, schon auf der einen Seite. Sie sagte, hey, ich möchte, dass meine Familie gerettet wird. Aber sie sagt, das lasse ich mir auch etwas kosten. Dieser Glaube an Gott, dieses Vertrauen zu ihm, das endete in einer Handlung. Das war nicht so, dass sie gesagt hat, so, okay, ich warte jetzt hier, ich glaube ja an Jesus, an Jesus, der war ja noch nicht da, aber ich glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und ja, aber ich mache jetzt nichts. Ich lasse die Spione mal, wo sie sind, ich helfe keinem, ich verstecke keinen, ich lüge auch nicht für die, ich lasse die nicht am Seil runter, ich tue gar nichts, sondern sie sagt, ich lasse meinem Glauben, ich lasse den Taten folgen. Und Rahab setzt halt ihr Vertrauen auf ihn und setzt ihre ganze Familie auch damit aufs Spiel. Ich hatte eben gesagt, es gibt drei Stellen, wo Rahab erwähnt wird. Die dritte Stelle ist im Matthäus-Evangelium. In Matthäus Kapitel 1, Vers 5 heißt es, Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Boas aber zeugte Obed von der Ruth, Obed von der aber zeugte Isa. Ich habe eben Rahel gesagt, ne? Nee, ich meinte aber Rahab die ganze Zeit. Rahab wird hier erwähnt und hier ist das Namensregister von jemandem ganz Besonderen. Das ist das Namens, das ist der Stammbaum von Jesus. Das ist der Stammbaum von Jesus und hier wird Rahab explizit erwähnt. Gott ist Mensch geworden. Und er hätte sich Millionen, Milliarden Frauen aussuchen können, Familien aussuchen können, hätte sagen können, in diese Familie möchte ich rein. Aber ich möchte ein Nachkomme von dieser Frau werden. Von dieser Prostituierten, dieser ehemaligen Prostituierten, von dieser Hure, von der, der immer gesagt wird, hey, das ist die Hure Rahab. Von der möchte ich ein Nachkomme sein. Das hat Jesus ganz bewusst entschieden, das ist kein Zufall. Das war nicht, dass Gott irgendwie gemerkt hat, oh Mist, da habe ich einen Fehler gemacht, da wollte ich ja gar nicht rein, wie ist denn das da passiert? Sondern Gott wusste ganz genau, hey, diese Frau ist eine Glaubensheldin. Die hat viel Dreck in ihrem Leben, in ihrer Vergangenheit erlebt. Aber sie hat sich ganz klar zu mir bekannt. Sie hat sich auch in den prekärsten Situationen hat sie sich zu mir gestellt, obwohl es hätte ihr Leben kosten können. Obwohl viele vielleicht gesagt hätten, ah ja, da kannst du doch gar keine Hoffnung haben. Aber Rahab hat gesagt, doch, ich werde Gott vertrauen, egal was passiert, egal was in der Vergangenheit geschehen ist, ich vertraue Gott. Und Gott hat sie geehrt. Mehr geehrt als, keine Ahnung, ja, an andere Frauen. Weil er gesagt hat, hey, ich möchte dich in meiner Familie haben. Und das ist für mich auch ein Riesenbild für Rahab und auch für uns, dass Gott sagt so, hey, okay, du hast vielleicht viel Dreck in deiner Vergangenheit erlebt. Du hast vielleicht auch Fehler gemacht. Du bist vielleicht auch nicht ganz unschuldig, dass du in der Situation bist, wo du gerade bist. Und du hast riesige Schwierigkeiten. Aber das darf dich nicht davon abhalten, mir nachzufolgen. Das darf dich nicht davon abhalten, zu sagen, okay, ich werde meinen Glauben, mein Vertrauen auf diesen Gott setzen, auf diesen Jesus setzen, der eben Mensch geworden ist, um uns näher zu kommen. Jesus ist für uns gestorben. Er hat uns reingewaschen. Durch seine Striemen, durch sein Blut sind wir gerettet. Und das ist eben die Botschaft, die wir haben. Auch gerade wenn wir auf Rahab schauen, dann sehen wir eine Frau, die ja, die Barmherzigkeit, die Gnade, die Liebe empfangen hat, die aber auch gezeigt hat in ihrem Leben, was es heißt, ihrem Glauben Taten folgen zu lassen. Und ich glaube, das ist eben so der Punkt, wo wir auch sein können, wenn wir über an Rahab denken, dass wir sagen können, okay, sie hatte einen Glauben, der gehandelt hat. Sie hat nicht nur mit dem Mund bekannt, sondern sie hat mit dem Herzen geglaubt und sie hat sich die Hände dreckig gemacht. Und ich glaube, da können wir eine ganz große Scheibe uns von abschneiden, dass wir uns nicht nur irgendwie zurücklehnen und sagen, ja, ich liebe ja Gott, aber es gibt so ein paar Bereiche, da darf er mir nicht reingeredet. So beim Bankkonto oder samstags morgens um 9 Uhr aufstehen. Ja, ist auch eine ganz schlimme, schwierige Kiste. Oder vielleicht gibt es ja auch viel schwierigere Sachen. So Bereiche in meinem Leben, wo ich sage, also da darf Gott nicht rein. Das wird schwierig, das wird dreckig, das wird anstrengend. Das ist vielleicht sogar gefährlich. Leute werden mich verachten deshalb. Rahab hat ihr Leben eingesetzt, um diesem Gott, wo sie erkannt hat, das ist der Gott des Himmels und der Erde, der hat die Israeliten aus Ägypten befreit. Dem möchte ich nachfolgen. Und wir haben noch viel mehr gesehen. Wir haben in Jesus gesehen, ja, wie er die Toten lebendig macht und wie er uns befreit aus der Sünde. Er hat uns nicht aus Ägypten befreit, er befreit uns aus dem Tod, was ja noch viel, viel größer ist. Und dann ist die Frage, okay, wie viel ist mir das denn wert? Lasse ich dem Taten folgen? Oder sage ich einfach, ja, der Herr ist gut und ich gehe nach Hause, aber keiner darf es wissen. So, lasst uns an Rahel einfach ein Beispiel nehmen, denn ja, ihr Glaube ist sichtbar geworden, sie hat gehandelt.